NDR Info. Forum am Sonntag.
Ich glaube, so heiß wird es nicht gegessen, wie es gekocht wurde. Aber es ist natürlich schon wahr, dass ich jetzt gelegentlich zurückdenke an diese schreckliche Zeit, Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Da war ich 10, als das passierte. Und ich erinnere mich noch ganz genau an den Augenblick, an dem ich das erfuhr. Ich lief von unserer Wohnung in Berlin-Neuwestend zum Bahnhof, um eine Zeitung zu kaufen. Und in der Zeitung war die Überschrift, dass ab Mitternacht wurde geschossen oder so. Das war der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und ich rannte atemlos mit der Zeitung nach Hause und voller Angst.
Immer dranbleiben, nicht aufgeben, sich nicht entmutigen lassen. Das Leben der Grande Dame der Soziologie, Renate Mainz, von Verena Gonsch.
In der Woche vor der US-Wahl treffe ich Renate Mainz das erste Mal in ihrem Büro. Ihr Neffe hat ihr gerade einen Cartoon geschickt, auf dem Nordkoreas Führer Kim und Trump beide auf den Atomknopf drücken. Sie ist erschrocken über die martialischen Auftritte des Donald Trump. Und sie äußert ihre Angst vor neuen Weltkonflikten. Einen Tag nach der Wahl sehen wir uns wieder. Jetzt ist sie wieder ganz die kühle analytische Forscherin.
In den letzten Tagen ist ja verschiedentlich ein bisschen in dieser Richtung hin gefürchtet worden. Diese Angst ist offensichtlich im Augenblick durchaus vorhanden, denn es gibt geopolitische, weltpolitische Spannungen in einem deutlich höheren Maß als, sagen wir mal, noch vor, nein, sagen wir um 2000, also vor 15 Jahren oder so. Insofern, ja, man beachtet, was in der Politik passiert, jeden Tag Nachrichten in den Medien, wie immer man das kann, sehr genau und mit hoher Aufmerksamkeit und nicht ohne Befürchtung.
Einen Termin bei der 87-Jährigen zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Diese Woche ein Vortrag bei einem Kongress in Wien, in der kommenden Woche Hamburg, dann Berlin. Ihre Sekretärin macht dann doch noch eine kleine Lücke im Kalender aus. Professor Renate Mainz wird in wenigen Wochen 88 Jahre alt und ist trotz ihres fortgeschrittenen Alters immer noch berufstätig. In schwarzer Lederhose und beigem Kaschmirpullover sitzt sie aufrecht an ihrem Schreibtisch, arbeitet an einem wissenschaftlichen Aufsatz zur Finanzpolitik. Ein längeres Interview zu ihrem Leben wollte sie mir erst gar nicht geben. Sie taugt nicht als Vorbild, sagt sie. Ich bin anderer Meinung. Schließlich gibt es nicht viele, die in ihrem Alter noch geistig auf Hochtouren arbeiten. 2 Tage die Woche kommt die ehemalige Direktorin in ihr Büro im 4. Stock des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln. Schließlich einigen wir uns auf ein Interview, das einen Bogen schlägt von den aktuellen Ereignissen rund um die Trump-Wahl zu ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg. Auf dem Direktorenflur ist die kleine, zierliche Wissenschaftlerin nicht die einzige jenseits der Pensionsgrenze. Noch 2 andere Altdirektoren arbeiten sporadisch im Institut weiter, betreuen Doktoranden und veröffentlichen Artikel. Die Grande Dame der deutschen Soziologie profitiert dabei von einer Regelung der Max-Planck-Gesellschaft, die diese allen Direktoren ihrer bundesweit 80 Institute gewährt. Die lebenslange Möglichkeit, weiter zu forschen.
Ich bin ganz einfach dankbar, dass ich das noch kann. Das ist natürlich eine Chance, die man in der Max-Planck-Gesellschaft hat, solange man produktiv ist, die man, auch wenn man produktiv ist, in einer Universität schon sehr viel schwieriger bekommt. Es wird langsam besser, aber in einem Ministerium zum Beispiel sowieso nicht. Da heißt es mit 65 raus, Punkt, aus, Ende. Da kann man dann das, was eigentlich die eigene intellektuelle oder berufliche Identität darstellt, kann man nicht weitermachen. Aber hier kann ich halt dieses, ich habe ja auch immer gesagt, die Forschung, diese meine Forschung und so weiter, das ist nicht etwas, was ich tue, das ist etwas, was ich bin. Ich bin das. Und insofern ist die Möglichkeit, dieses, was ich bin, auch weiter zu sein, also zu praktizieren, großartig und ein Grund zur Freude und Dankbarkeit.
Offiziell ist Renate Mainz schon seit ihrem 68. Lebensjahr im Ruhestand, also schon seit fast 20 Jahren. Bei der Max-Planck-Gesellschaft wird von den Direktoren erwartet, dass sie mindestens bis 68 arbeiten, sofern sie noch fit sind.
In der Max-Planck-Gesellschaft, das hatte man mir gesagt, also natürlich können Sie sich mit 65, aber wenn Sie gesund sind, wird eigentlich erwartet, dass Sie erst mit 68. Und das habe ich dann auch gemacht.
Eigentlich wollte sie damals vor knapp 20 Jahren kürzer treten und mehr Zeit mit ihrem Mann, dem zeitgenössischen Künstler Han Trier, in dem gemeinsamen Haus in Italien verbringen. Han Trier war bekannt für die zwischen 1970 und 90 geschaffenen großen Wand- und Deckengemälde, unter anderem im Weißen Saal im Berliner Schloss Charlottenburg, in der Bibliothek der Universität Heidelberg, in der Rathaushalle in Köln und in der Deutschen Botschaft beim Vatikan in Rom. Er galt als einer der bedeutendsten Vertreter des sogenannten Deutschen in Formel. Ein Sammelbegriff für die Stilrichtungen der abstrakten Kunst in den europäischen Nachkriegsjahren. Doch kurz nach der Emeritierung von Renate Mainz starb ihr Mann im Alter von 84 Jahren. Ich merke ihr an, wie nah ihr das heute noch geht, als sie von der Zeit nach dessen Tod erzählt. Die Professorin stürzte sich erneut ins Forscherleben und betreut seitdem weiterhin Doktoranden, veröffentlicht Artikel und reist zu Tagungen. Kulturell ist sie auch noch sehr aktiv. Sie ist im Vorstand der Kunststiftung ihres Mannes, liest viel und besucht Konzerte. Als Jugendliche wollte sie selbst Schriftstellerin werden, hat sogar einen Roman geschrieben, der in der Schublade verschwand.
Ich wollte ja im Grunde genommen selber, als ich noch Teenager war, ich wollte ja Schriftstellerin werden. Ich wollte ja selber in den Bereich der Kunst gehen. Dieses Ziel habe ich auch erst sehr spät aufgegeben. Das lief zum Teil ein bisschen parallel mit den Anfängen meiner wissenschaftlichen Laufbahn.
In der Musik liebt sie besonders den französischen Komponisten Erik Satie und sein Stück Gnossienne. »1929 geboren, erlebte Renate Mainz den Zweiten Weltkrieg mit voller Wucht. Er veränderte das Leben ihrer Familie radikal. Sie wurde zum Flüchtling. 1943 wurden in Berlin alle Schulen geschlossen und eine wahre Odyssee begann. Renate Mainz kam zunächst zu einer Tante ins heutige Polen, nach Posen. Dann ging es ostwärts zu Mutter und Bruder, die ebenfalls geflüchtet waren und von da weiter nach Mecklenburg.« Als die Russen sich näherten, floh die Familie weiter nach Bayern. Dort stieß dann auch der Vater zu ihnen, der wegen einer Kriegsverletzung aus dem Ersten Weltkrieg wehruntauglich gewesen war. Wenn sie jetzt an diese Zeit zurückdenkt, dann vor allem an den bohrenden Hunger.
Ich erinnere mich heute noch daran. Ich weiß auch, dass das ziemlich lange war, denn ich meine, Lebensmittelbewirtschaftung war ja schon relativ früh. Und ich erinnere mich an den Abend, an dem mein Bruder und ich, und mein Bruder ist knapp 3 Jahre jünger, nach dem Abendessen draußen gegenseitig gestanden, dass wir noch hungrig sind. Und von da ab war das dann sehr oft der Fall.
Erst nach Kriegsende ging es wieder nach Berlin, wo der Vater als Professor an der TU arbeitete. Den Forscherdrang hat Renate Mainz früh von ihrem Vater geerbt.
Mich hat eigentlich auch das, was mein Vater tat, immer interessiert. Ich meine, später bin ich ja zum Teil aufgewachsen in seminarumfunktionierten Wohnzimmer, als wir dann schließlich wieder nach Berlin konnten. Und die Technische Universität lag ja noch ein bisschen in Trümmern. Und dann hat mein Vater bei uns im Wohnzimmer die ganzen Maschinenzeichnungen an die Wände gehängt. Und wir hatten dann so einen kleinen Kohleofen, sodass man da auch sich aufhalten konnte, und hat dann da Seminar gegeben.
In Berlin machte Renate Mainz dann ihr Abitur. Der Berufswunsch stand früh fest. Sie wollte Forscherin werden. Zum einen hatte sie das Denken in Kausalitäten schon immer fasziniert. Zum anderen wollte sie ihren Teil beitragen zur Aufarbeitung der Nazi-Gräueltaten.
Ich wollte unbedingt verstehen, erstens, warum so ein Krieg passiert Und zweitens, was die Nazis mit den Juden gemacht hatten. Denn das erfuhren wir ja dann nach 1945. Plötzlich erfuhren wir das. Und das war ein fürchterlicher Schock, natürlich. Und ich meine, in gewisser Weise, sagen wir, für meine Mutter, die sowieso immer sehr, sehr kritisch war, und mein Vater, der einfach ein Ingenieur war und total unpolitisch, für die war das auch ein Schock. Die hatten nichts davon, tatsächlich nichts davon gewusst, obwohl man sich wohl einiges hätte zusammenreimen können. Aber immerhin, ich erfuhr das jetzt. Und seitdem wollte ich verstehen, wie sowas möglich ist.
Alles in allem war es ein verzweifelter Versuch zu begreifen, was in Deutschland in den vergangenen Jahren passiert war. Die Ursachen und die Zusammenhänge hat sie dann später in den Sozialwissenschaften gefunden.
Ganz plötzlich wurde mir klar, der Unterschied zwischen sozialen Schichten, zwischen verschiedenen Lebenswelten, die Bedeutung von sozialer Herkunft und so weiter. Ich konnte mich plötzlich schichtmäßig einordnen mit meinen Eltern, was mir in Deutschland beim Aufwachsen überhaupt nicht bewusst geworden ist. Aber da in Amerika war mir plötzlich klar, aha, so ist Gesellschaft strukturiert. Davon hängt es ab.
Auslöser für die Entdeckung der Soziologie war ein Austauschstudium am Wellesley College in den USA. Dasselbe College, an dem Hillary Clinton später studierte. Renate Mainz war die erste deutsche Austauschstudentin nach dem Krieg. Eine Tante hatte ihr den Tipp gegeben, sich zu bewerben. Und sie musste sich vor einer Kommission präsentieren.
Mein Abiturzeugnis war nicht übermäßig glänzend, darum ging es eigentlich nicht. Aber die fragten dann sehr viel nach den sogenannten Extracurricular Activities. Und da konnte ich so einiges. Da sagte ich ihnen zum Beispiel, die Zeit, ich hatte ein Filmmanuskript geschrieben. Ich hatte also jemanden kennengelernt, der eigentlich da im Filmgeschäft war. Das war damals noch in Babelsberg, Potsdam, und hatte verschiedene andere Sachen gemacht, hatte Stenografie gelernt in Extrakursen, hatte Psychoanalyse belegt.
Offiziell studierte sie noch Chemie, aber sie belegte nach und nach mehr Kurse in den Sozialwissenschaften und entdeckte dabei auch die Freiheit, wie sie es ausdrückt. Die Freiheit, das eigene Leben zu lenken und zu bestimmen und die eigenen Talente zu leben. Die wichtigste Erfahrung, die die USA der jungen Frau aus Nazi-Deutschland zu bieten hatten.
Diese zwei Jahre waren für mich auf eine andere Art und Weise positiv prägend, denn sie haben mir eines klar gemacht. Denn Sie müssen sich vorstellen, in dieser Kriegserfahrung, wenn man so im Krieg aufwächst und dauernd politisch rumgeschubst wird und bedroht wird, erlebt man sich als total ohnmächtig, eigentlich als Spielball irgendwo von anderen sehr viel größeren Mächten. In Amerika plötzlich war das eine Situation, wo alles auf mich ankam. Diese Geschichten, dass man sagt, du kannst, es hängt von dir ab, was du machst. Das war prägend.
Nach dem Abschluss in den USA hätte sie dort weiter wissenschaftlich arbeiten können, doch die junge Frau zog es zurück nach Berlin, zurück zu ihrer Familie. Berlin steckt in den 50er Jahren in großen politischen Auseinandersetzungen, mitten im Kalten Krieg, zwischen den Fronten.
Koreakrieg und die Krise, und ich hatte Angst, dass Berlin besetzt werden würde von den Russen, und ich wollte zurück zu meiner Familie. Sagte also, wenn das denn passiert, will ich doch zu Hause sein. Ging zurück, fing an Chemie zu studieren, nur 6 Wochen. Berlin, können Sie sich das Klima damals vorstellen? Wir haben dauernd, die Mauer gab es ja noch nicht, wir waren also dauernd hin und zurück. Und das war so aufregend, dass ich nach 6 Wochen sagte, nein, das hat gar keinen Zweck, ich wechsle das Studium. Und bin im selben Semester an die Freie Universität, die es inzwischen gab, und auch Soziologie gab es, und habe angefangen, Soziologie zu studieren.
Das Studium schloss sie in Rekordzeit ab, ebenso die Promotion. Das Ziel der Arbeit in der Forschung rückte näher. Feldforschung betrieb sie quasi auch schon im Studium bei der politischen Diskussion mit den Kommilitonen, wobei sie immer ihre Position als Beobachterin behielt, die sie auch schon in den USA innehatte. In der Politik Karriere machen wollte sie selbst nie.
Für mich war eigentlich nicht dieser Wunsch, mich jetzt rechts oder links oder sonst wie zu engagieren, sondern das Dominante bei mir war wirklich, ich wollte verstehen, was da passiert. Ich wollte verstehen, was da passiert, und um das zu verstehen, muss man ja auch hingehen und muss man gucken und muss man mitreden und muss man diskutieren und sich auseinandersetzen. Und das habe ich auch weitlich in der Zeit getan.
1957 hatte Renate Mainz alle universitären Abschlüsse absolviert. Mit nur 28 Jahren hatte sie einen Abschluss in Soziologie, eine Doktorarbeit geschrieben und sich habilitiert. Einer Karriere als Professorin stand nichts mehr im Wege. Allerdings waren Frauen in der Wissenschaft immer noch rar. Es gibt Fotos aus der Wissenschaftskarriere von Renate Mainz, wo sie umringt von vielen in schwarzen Anzügen gekleideten Männern als einzige Frau am Konferenztisch sitzt. Dazu war sie noch klein und zierlich. Sie machte das Wett mit preußischer Disziplin, hoher Intelligenz und harter Arbeit. In einer Würdigung zu ihrem 80. Geburtstag schrieb ein FAZ-Autor:
Wer ihr einmal begegnet ist, weiß, dass Zierlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit keine Gegensätze sein müssen.
Den Respekt hat sie sich erarbeitet. Sie wurde auch im besten Sinne des Wortes gefürchtet. Auf dem Frauenticket wollte Renate Mainz nie fahren. Studenten erzählen sich immer noch die Anekdote, als sie schon weit nach ihrer Emeritierung die Anrede Frau Professorin in einer Veranstaltung harsch zurückwies, mit dem Hinweis, dass sie mit dieser Genderisierung nichts am Hut habe. Den Titel Professor gäbe es in der deutschen Sprache nun mal nur in der männlichen Form. Trotzdem hat sie auch Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht.
Diskriminierung von Frauen habe ich im Grunde genommen erst erlebt, als ich Privatdozentin war und es die Frage einer Berufung anstand. Da habe ich das schon einmal erlebt, dass ein Kollege, auch Soziologe, nicht aus Berlin, aus Hamburg, der lachte einmal irgendwann und sagte also, das können Sie sich sozusagen gleich abschminken, also bei uns. Sie werden sehen. Sie werden Schwierigkeiten haben, Frau Kollegin. Und ich stand offensichtlich auch schon einmal auf einer Liste, jetzt sage ich mal nicht wo, wo mir dann ein freundlicher Kollege erzählte, wie das in der Fakultätssitzung gelaufen würde und dass da die Leute gesagt hatten, eine Frau nur über meine Leiche.
Die Beobachterrolle behielt Renate Mainz auch in der Zeit nach ihrem Studium bei. Seit den 70er Jahren war sie eine gefragte Politikberaterin und saß in diversen Sachverständigenräten und Beratergremien von Bundes- und Landesregierungen. Auch dies war eine neue Rolle der Sozialwissenschaften. Nicht nur beschreiben, wie Gesellschaft funktioniert, sondern auch Politikern dieses Wissen zur Verfügung stellen und an unterschiedlichen Politikfeldern wie zum Beispiel der Bildungspolitik Modelle entwickeln. An der Verwaltungshochschule Speyer bildete Renate Mainz als Hochschulprofessorin auch selbst zukünftige öffentliche Angestellte, Beamte und Politiker aus.
Also zum Beispiel war ich ja im Deutschen Bildungsrat, wo die Bildungsreform entwickelt wurde, und habe mich damals auch ganz besonders interessiert für die Technikerausbildung und diese Geschichten. Und ich war in der Studienkommission der Beamtenschaft, dann war ich aber auch beteiligt in dem, was der Bildungsrat im Zusammenhang mit der Deutschen Vereinigung machte. Da war ich auch in einer Kommission. Und ja, ich war eigentlich die ganze Zeit parallel zu dem, was ich wissenschaftlich gemacht habe, immer auch im weitesten Sinne politikberatend.
Wobei die Betonung auf Beratung liegt. Renate Mainz war schnell klar, dass die Politiker sich zwar gerne die Expertise der Wissenschaftler anhörten, das tägliche Politikgeschäft aber ein ganz anderes ist.
Man darf nicht erwarten, dass man so jetzt im Sinne Expertokratie die Politiker als abhängige Erfüllungsgehilfen umsetzen, was man ihnen da vorsetzt. Nein, das wäre ein falsches Weltverständnis.
1985 ging dann ihr Lebenstraum in Erfüllung. Sie wurde von der Max-Planck-Gesellschaft gefragt, ob sie die Leitung des neu zu gründenden Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln übernehmen wollte. Damals hatten sich die Forscher in dem bestehenden Institut in Starnberg heillos zerstritten und sich in ideologischen Grabenkämpfen zerfleischt. Die Max-Planck-Gesellschaft wollte ein sozialwissenschaftliches Institut auf neutralem Boden errichten und brauchte dafür einen Kopf, der als unabhängig und unideologisch galt. Die Wahl fiel auf Renate Mainz.
Naja, als Professorin musste man ja dann vor allen Dingen lehren und durfte nur in der Zeit, die übrig blieb, forschen. Und insofern wünschte ich mir immer schon ein Forschungsinstitut. Ich wünschte zu forschen.
Renate Mainz machte das Kölner Institut seit den 80er Jahren zu einem der führenden in Deutschland. Noch heute erzählen die Mitarbeiter des Renate Mainz, sie mit harter Hand geleitet hat. Von Anfang an war klar, das war ihr Ding. Wissenschaftlich stand für sie die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland im Fokus. Es ging nicht mehr explizit um die Frage, wie die Nazis an die Macht kommen konnten, sondern genereller, wie moderne Gesellschaften funktionieren und wie sie zu steuern sind. Und diese Forschung treibt sie immer noch an. Die tätige Skepsis, mit der ihr Kollege Fritz Neithardt sie beschreibt, bekommen auch heute noch Doktoranden und Kollegen zu spüren. Die erste Frage, die auf Forschungsergebnisse folgt, ist immer noch: Woher wissen Sie das? Ist das wirklich so? Haben Sie das genug erforscht? Als Grand Dame der Soziologie genießt Renate Mainz immer noch den Respekt der Kollegen. Und solange sie kann, wird sie auch weiterhin 2 Tage die Woche in ihrem Büro arbeiten. Sie selbst zieht mit ihren bald 88 Jahren eine positive Lebensbilanz.
Ich hatte bestimmte Wünsche, zum Beispiel ein Institut Forschung zu machen, einen Menschen zu finden, den ich sehr lieben könnte und mit dem ich leben könnte. Und diese Wünsche sind alle in Erfüllung gegangen. Und so kann man doch eigentlich sagen, geht es mir sehr viel besser als sehr, sehr vielen anderen.
Als Frau ein Vorbild sein, das will sie nicht, auch wenn sie jetzt als bedeutendste Sozialwissenschaftlerin Deutschlands gilt und es als eine der wenigen Frauen an die Spitze eines Instituts geschafft hat. Die Skepsis vom Anfang des Interviews ist von ihr abgefallen. Sie hat ihre Geschichte gerne erzählt, ist zufrieden mit ihrem Leben, das merke ich ihr an. Auch wenn sie ungern als Persönlichkeit im Mittelpunkt steht.
Das Einzige, was ich sozusagen akzeptiere als Vorbildfunktion, ist, dass man sagt, immer dranbleiben. Und das, ich meine, ich habe das auch meinen früheren manchmal Studentinnen oder die sich bei mir promoviert oder auch habilitiert haben, habe ich gesagt, nicht aufgeben, nicht aufgeben. Dranbleiben, immer dranbleiben. Nicht aufgeben, sich nicht entmutigen lassen. Und das, denke ich, ich habe das nicht getan. Insofern kann es vielleicht auch Hoffnung vermitteln, dass wenn man hart dranbleibt, wirklich hart arbeitet, dass man dann auch Erfolg hat.
NDR Info, Forum am Sonntag. Immer dranbleiben. Nicht aufgeben, sich nicht entmutigen lassen. Das Leben der Grande Dame der Soziologie, Renate Mainz. Konzeption und Redaktion, Verena Gonsch. Regie, Birgit Meyer.